Ja, es ist an mir zunächst, mich zu bedanken für die freundliche Einladung, hier nach Erfurt zu kommen, wo ich das letzte Mal tatsächlich noch im Frühjahr 1989 war. Das ist also schon eine Weile her und ich werde hoffentlich heute Abend noch ein bisschen die Gelegenheit haben, durch die Stadt zu streunen und sie mir anzugucken. Ich beginne auch gleich mit einem ähnlichen Hinweis wie Herr Lutz, nämlich auf diesen Saal, der tatsächlich ja wunderschön ist. Das ist immer total erfreulich, wenn man in so einem wunderschönen Gemäuer ist. Aber die Schönheit des Saals ist es nicht alleine, sondern es ist der Ort selbst, nämlich das Rathaus, das interessant ist für einen Demokratietheoretiker, wie ich es bin, hier zu sprechen. Denn das Rathaus ist natürlich der erste Ort der Politik und in unseren Zeiten der erste Ort der Demokratie. Und es sind zweifelsohne bewegte, vielleicht sogar existenzielle Zeiten für jene, die die freiheitliche Gesellschaft westlicher Prägung, die jenen am Herzen liegt und damit der Demokratie. Und zwar zeigten sich ja schon vor der Wahl von Donald Trump sehr verbreitet Erosionsprozesse. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban spielte vor einigen Jahren mit dem Gedanken einer illiberalen Demokratie. In der Türkei werden Journalisten und nicht nur sie für ihre Berichterstattung ins Gefängnis geworfen, während man ihre Kollegen in Polen gängelt sowie ihrer bisherigen Lebensgrundlage beraubt. Aber auch demokratische Entscheidungsprozesse wie jene über die Sparpolitik in Griechenland werden in den EU-Institutionen oft als eher lästig oder gar gefährlich empfunden. Und nun mit der Wahl von Donald Trump scheint ein Modus der Politik sogar im Mutterland der liberalen Demokratie erfolgreich geworden zu sein, der die Grundfesten derselben zu erschüttern droht. Alles in allem scheint das Thema der Ringvorlesung, nämlich politische Krisen und Herausforderungen, mehr als geeignet, um über die gegenwärtige Verfassung der freiheitlichen Demokratie nachzudenken. Ich werde Sie auf einem theoretischen Pfad heute mitnehmen und mich dabei, denn ich komme aus der Subdisziplin der politischen Theorie und werde mich am Thema zuwenden, das im Angesicht der Krisen, insbesondere der Demokratie, regelmäßig diskutiert wird, nämlich der Frage, inwiefern mehr Demokratie die Antwort auf eine Krise der Demokratie darstellen kann. Damit greife ich einerseits Debatten auf, wonach die direkte Demokratie etwa nach Schweizer Vorbild ein quantitatives Mehr an Demokratie bedeuten könnte. Also es geht um politische Diskussionen, die hier einen Referenzpunkt bilden. Andererseits aber schließe ich an eine Reihe von Positionen aus der wissenschaftlichen Demokratietheorie, die sich als Theorien radikaler Demokratie bezeichnen lassen. Letztere begreift nun die Radikalität der Demokratie weniger in ihrer quantitativen Ausdehnung, zum Beispiel von direkten Mehrheitsabstimmungen in allen gesellschaftlichen Bereichen, als vielmehr in einer qualitativen Eigenschaft, nämlich einer grundsätzlichen Zurückweisung von Herrschaftsansprüchen und der damit verbundenen Möglichkeit, bestehende Ordnungen stets immer wieder aufs Neue in Frage zu stellen und neu anzuordnen. Ich werde nun also zunächst einige Elemente dieses Theorieraums, der vielleicht nicht allen geläufig ist, nämlich des Theorieraums der radikalen Demokratie vorstellen und anschließend entwickle ich dann eine radikaldemokratische Perspektive auf die direkte Demokratie als Krisenlösungsmodus, wenn Sie so wollen. Dabei wird es ganz wesentlich auch um die Frage nach dem Verhältnis von demokratischem Verfahren und der in ihnen angelegten Produktion von Wahrheit über das, was das Volk will und das Volk ist, gehen. Denn direktdemokratische Verfahren gelten genau deshalb als besonders legitim, weil ihnen zugeschrieben wird, dass sie eine Wahrheit darüber zur Verfügung stellen, was das Volk, was auch immer das ist, tatsächlich will. Weil und insofern das aber dann zur Schließung des demokratischen Prozesses beiträgt, und das heißt vor allem zur Schließung von Möglichkeiten legitimer Herausforderung und Unterbrechung der plebiszitär hergestellten Ordnung, kann gerade die sehr hohe Legitimität des Plebiszits die Demokratie selbst mittel- und langfristig infrage stellen. Was macht also eine radikale Demokratie aus? Gibt es etwas, das aus einer solchen Perspektive als typisch demokratisch erscheint, sowas wie Kernelemente der Demokratie? Wer diese Fragen stellt, will uns wahrscheinlich schon aufs Glatteis führen. Denn es sind wenigstens trügerische Fragen, insinuieren sie doch, es sei möglich, den Kern der Demokratie gar einer radikalen Auffassung von Demokratie in den Blick zu nehmen. Dies ist eine hier zwar notwendige und gleichwohl eine, wie sich zeigen wird, ganz und gar unmögliche Aufgabe. Denn das Radikale der Demokratie besteht zu einem sehr großen Teil darin, dass wir uns von ihr eben keinen exakten Begriff bilden können, weil sie Plurales, Spannungsreiches und auch Gegensätzliches umfasst. Regieren und regiert werden, Freiheit und Gleichheit, Selbstregierung und Repräsentation, Deliberation und Emotion, Mehrheit und Minderheitenschutz, Menschen und Bürgerrechte. Diese Liste ist gewiss nicht unendlich, aber sie lässt sich doch recht lang fortsetzen. Und so verwundert es auch wenig, dass die Debatte über den Kern oder den Gehalt von Demokratie eine Debatte ohne Schlusswort sein muss. Freilich könnte man nun diesem Problem ausweichen, indem man nicht nach den Kernelementen der Demokratie fragt, sondern sich damit bescheidet, nach den typischen Elementen einer radikalen Theorie der Demokratie zu fragen und somit zunächst eher einige Eckpunkte einer Theorieformation als die ihres Gegenstandes zu beschreiben. Wie jede Theorieformation ist auch die der radikalen Demokratie historisch situiert und sie interveniert im Rahmen einer strategischen Situation. Daraus resultiert, dass das, was sie als Grundmomente der Demokratie beschreibt, natürlich einer spezifischen Perspektivität unterworfen ist. Als Motivation jener Theorien, die hier dem Denken der radikalen Demokratie zugeordnet werden, kann die Kritik am selbstzufriedenen Zustand der liberalen Demokratien, wie sie sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts im sogenannten Westen etabliert haben, gelten. Dass diese Regierungsformen trotz der liberalen Errungenschaften, trotz regelmäßiger freier Wahlen und trotz relativ erfolgreicher Regierungsfortführung eine Myriade von Ausschlüssen und Ungerechtigkeiten hervorrufen, dass die westlichen Demokratien ihren Wohlstand und ihre Stabilität auch durch ihre, wenigstens bis zum 21. Jahrhundert, bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts gegebene imperiale Stellung in der Weltwirtschaft absichern, dass die eigenen demokratischen und rechtsstaatlichen Standards oft genug international zur Verhandlungsmasse werden. All dies provoziert spätestens seit den 70er Jahren regelmäßig Rufe nach einer Demokratisierung der Demokratie oder wenigstens einer Demokratisierung der institutionalisierten liberalen Demokratie. Doch so bedeutsam diese Kritik am institutionellen Design der liberalen Demokratie auch ist, so dringt sie doch auf theoretischer Ebene kaum zum Kern dessen vor, was man als das Radikale von Demokratie bezeichnen kann. Es geht der institutionellen Kritik um eine Beibehaltung der liberaldemokratischen Ordnung und um ihre Ergänzung, vor allem im Sinne breiterer, auch direkterer Partizipationsmöglichkeiten in weit mehr gesellschaftlichen Bereichen, als das bisher der Fall ist. Ziel ist die demokratische Verfügung über Entscheidungsprozesse, welche die Allgemeinheit betreffen, auch jenseits der Teilnahme an turnusmäßigen Wahlen. Solange es aber um Ausweitung und Vertiefung geht, muss das Radikale der Demokratie als besondere Intensität, also letztlich quantitativ, gedacht werden. Diese Frage nach der Intensität ist alles andere als bedeutungslos. Aber sie bringt den radikalen qualitativen Grundgedanken der Demokratie noch nicht auf den Punkt. Denn der Kerngedanke radikaldemokratischen Denkens wird sicher in der einen oder anderen Form darauf verweisen müssen, dass Demokratie eben nicht quantitativ bestimmbar ist, nicht in ihrer Breite und Tiefe vermessbar, dass sie nicht in der einen oder anderen institutionellen Struktur eingefangen werden kann. Das Fixierbare der Demokratie, das heißt ihre institutionelle Ordnung, befindet sich demnach in einer spannungsreichen und dynamischen Beziehung mit dem, was man vielleicht ein Ideal der Demokratie nennen könnte oder wie ich es nennen will, mit dem Versprechen der Demokratie, das sich auch mit gewiss zentralen Begriffen wie Freiheit, Gleichheit und Menschenrechten nicht ausloten lässt, weil uns diese Begriffe an sich noch nichts darüber sagen können, wie wir im Einzelnen entscheiden müssen, um dem demokratischen Leben gerecht werden zu können. Und so ist der Kerngedanke der Demokratie vielleicht gar kein Kerngedanke, weil er die Überlegung des Kerns nämlich unterläuft, indem er sich bemüht zu denken, dass die Demokratie niemals endgültig vermessen werden kann und auch kein letztgültiges Fundament besitzt. Dieser, wenn Sie so wollen, Nicht-Kerngedanke, um den sich doch alles dreht, begegnet uns in verschiedenen Schichten, die vielleicht eher den Schalen einer Zwiebel ähneln als dem Gehäuse eines Apfels. Beispielhaft finden wir ihn im politischen Denken des französischen politischen Philosophen Claude Lefort, der vor einigen Jahren verstorben ist. Nach Lefort besteht die große demokratische Erfindung darin, anzuerkennen, dass es keinen natürlicherweise zu rechtfertigenden Inhaber der Macht gibt, sondern dass Letztere in der Demokratie konstitutiv leer gehalten wird und nur im beständigen Ringen verschiedener Kräfte im Wechsel gefüllt werden kann. Das berühmte Lefortsche Zitat verweist darauf, dass der Ort zur Macht zu einer Leerstelle wird. Was Lefort meint, wenn er auf die im Kern gegebene Leere in der demokratischen Institutionalisierung hinweist, die Leerstelle oder das Fehlen eines festen Grundes, wird dann in seinen Texten in einer interessanten Volte präzisiert, wonach die Instituierung der Demokratie überhaupt erst möglich wird, mit der, und das ist jetzt ein zentraler Punkt, Preisgabe jeglicher Gewissheit. Demnach, und ich zitiere ihn kurz, ist das Wesentliche, dass die Demokratie sich dadurch instituiert und erhält, dass sie die Grundlagen aller Gewissheit auflöst. Und zwar die Grundlagen von Macht, des Rechts und des Wissens unter anderem. Demokratie radikal zu denken, heißt demnach zunächst nichts anderes als Gewissheit grundlegend aufzugeben. Dies ist jedenfalls gewiss ein Grundgedanke, den all jene Theorien, die sich hier als radikaldemokratisch verorten lassen, teilen. Genauer will ich das nun versuchen zu erfassen, indem ich es auf drei Begriffe zuspitze, die vielleicht zunächst nicht als normative Orientierungsbegriffe erscheinen, weil sie alle mit der Vorsilbe un beginnen und deswegen schlecht zur Orientierung taugen, gleichwohl vielleicht die Demokratie mehr orientieren können als die großen Leitbegriffe. Die drei Begriffe, um die es mir geht, sind Unordnung, Unmäßigkeit und Unbegründbarkeit. Beginnen wir mit Unordnung. Jede Demokratietheorie muss mit dem Phänomen zurechtkommen, dass Demokratie eine Spannung mit sich bringt zwischen einer immer schon konstituierten Verfassungs- und Herrschaftsordnung einerseits und der konstituierenden Kraft derjenigen andererseits, die beabsichtigen, sich als Freie und Gleiche selbst zu regieren. Das ist der Kerngedanke von Demokratie, sich als Freie und Gleiche selbst zu regieren. Dabei werden allerdings die beiden Elemente, nämlich die konstituierende und die konstituierte Macht, die diese Spannung ausmachen, aus verschiedenen theoretischen Perspektiven analytisch unterschiedlich gewichtet und normativ auch unterschiedlich ausgezeichnet. Es gibt natürlich Ansätze, die darum bemüht sind, das miteinander in Einklang zu bringen. Paradigmatisch etwa ist das bei Hannah Arendt, wonach allein die Handelnden ihren gemeinsamen Handlungsraum kreieren können, wonach aber zugleich die Beständigkeit des Handelns davon abhängt, dass sie diesen dann institutionell absichern. Trotz solcher Versuche wie Arendts, der auch ganz gut funktioniert, eine Vereinbarkeit herzustellen, lassen sich wenigstens heuristisch konstitutionalistische Theorien von Demokratie, die den besonderen Rang der verfassten Ordnung hervorheben, unterscheiden von Theorien, deren erster Blick der konstituierenden Macht der vielen gilt, nicht der schon konstituierten Macht des Volkes. Denn ein Volk kommt erst mit der Konstituierung ins Sein. im Sinne einer politischen Kategorie. Wenn Theorien solchermaßen Demokratie nicht primär als Ordnung begreifen, sondern sie in Ereignissen und Prozessen suchen, durch die die Ordnung herausgefordert und unterbrochen wird. Wenn das Interesse also eher den Aspekten der Unordnung, des Durcheinanderwirbelns gilt, als jenen der Ordnung, so ist dies ein erster Grund, warum sich Theorien als Theorien radikaler Demokratie bezeichnen lassen. Hier steht also das Demokratische in einer sehr grundsätzlichen Spannung zur institutionalisierten Politik und auch zur Konstitution selbst, weil es sich dort zeigt, wo in die Konstitution das eingefügt wird, was man einen Bruch nennen kann. Deshalb ist es natürlich richtig, dass der Ordnung erschütternde, konstituierende Impuls zur Unterbrechung allein dann Sinn ergibt, wenn er bzw. sie sich im Kontext einer immer schon vorhandenen Ordnung materialisiert. Dabei verweist der Begriff der Ordnung auf das Ineinandergreifen von Ämtern, Institutionen und Verfahren, die absichern, dass es eine Spreizung von politischen und gesellschaftlichen Positionen, Institutionen und Verfahren gibt, die absichern, dass es sowas gibt wie eine Hierarchie, eine hierarchische Ordnung. Ordnungen formen also differenzielle Strukturen aus, Strukturen, in denen jede und jeder einen Platz hat im Verhältnis zu den anderen, mit mehr oder weniger Anerkennung innerhalb der gesellschaftlichen und politischen Struktur. Keine solche Ordnung kann aber, eben genau deswegen, weil es sich um eine Differenzordnung handelt, dem völlig gerecht werden, was man als eine zentrale Dimension des demokratischen Versprechens ansehen muss, das habe ich schon gesagt, nämlich sich als Gleicher bzw. als gleicher Freier anerkannt zu fühlen, anerkannt zu werden. Die Missachtung als Gleicher und der Mangel an Mitspracherecht oder genauer der Mangel an gleichem Mitspracherecht sind demnach das treibende Element demokratischer Gegenbewegungen. Es ist damit, folgt man dem zeitgenössischen politischen Philosophen Jacques Rancière, die Demokratie, die das Wesen der Politik selbst anzeigt. Denn Politik beginnt demnach dort, wo es eben keine gesicherten Herrschaftsansprüche gibt, aber das kollektive Dasein doch auf die eine oder andere Weise geordnet werden muss. Während aber in anderen Regierungsformen, klassischerweise blickt man auf Monarchien oder Aristokratien, Herrschaftsansprüche begründet werden, sei es durch Erbschaft, Reichtum, Bildung, bestimmte Formen der Exzellenz oder auch eine Mischung davon, zeichnet sich die Demokratie dadurch aus, dass hier niemand einen derartigen Anspruch vorbringen kann. Das gilt insbesondere dann, wenn wir auf die klassische, das heißt die athenische Demokratie schauen, denn wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, wurden dort Ämter, viele, die meisten Ämter sogar, etwa 5/6 der Ämter, nicht gewählt, sondern per Los besetzt. Das heißt, da haben Sie tatsächlich eine Entkleidung eines jeden Anspruchs, dieses Amt inne zu haben, weil es eben nur der Zufall ist, der mich berechtigt, ein Amt inne zu haben. Demokratie beschreibt somit nach Rancière nicht vornehmlich eine institutionalisierte Verfassungs- und Regierungsform, sondern ist Ausdruck der Kontingenz, das heißt, Kontingenz ist der Nichtnotwendigkeit jeder Form von Regierung. Ich gebe Rancière mal kurz im Original das Wort. Das ist es, schreibt er, was Demokratie zuerst einmal bedeutet. Die Demokratie ist weder ein Verfassungstypus noch eine Gesellschaftsform. Die Macht des Volkes ist nicht die Macht der versammelten Bevölkerung, die seiner Mehrheit oder die der Arbeiterklasse. Sie ist einfach nur die Macht, die denjenigen eigen ist, die weder zum Regieren bestimmt sind, noch zum Regiert werden. Das ist die klassische Formulierung bei Aristoteles auch. Der Skandal der Demokratie und des Losverfahrens als ihrem Wesen ist die Enthüllung, dass dieser Herrschaftstitel nur das Fehlen eines jeden Titels sein kann, dass die Regierung der Gesellschaft in letzter Instanz nur auf ihrer eigenen Kontingenz, das heißt ihrer eigenen Nichtnotwendigkeit, begründet sein kann. Zitat Ende. Damit zeigt sich am Grunde der Demokratie die grundsätzliche Abwesenheit von legitimen Herrschaftsansprüchen. Und insofern solche Ansprüche das Versprechen auf Ordnung in sich tragen, ist ihr Fehlen auch ein wesentlicher Aspekt von Unordnung. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Denn zugleich ereignen sich demokratische Momente immer in Gegenwart von schon bestehenden Herrschaftsordnungen, das heißt von Ordnungen realer politischer Ungleichheit. Aber das bedeutet zugleich, dass jedes demokratische Ereignis auf das Paradox aufmerksam macht, dass alle Betroffenen sich einerseits darin als Gleiche gegenübertreten, dass sie keinen Anspruch haben, über andere zu herrschen, weil wir alle autonome Individuen sind und als solche begegnen. Andererseits wird aber die Gleichheit, die sich in der allgemeinen Abwesenheit des Herrschaftstitels zeigt, im selben Moment dadurch konterkariert, dass sie in den realen Polizeiordnungen, den realen staatlichen Ordnungen selbst abwesend ist. Demokratie verdeutlicht also eine doppelte Abwesenheit. Einerseits die Abwesenheit von allgemein zu begründenden Herrschaftsansprüchen, trotz derer aber immer schon eine staatliche geordnete Herrschaft Bestand hat, und die Abwesenheit von Gleichheit, die in den demokratischen Kämpfen gegen die jeweilige Herrschafts- und Ungleichheitsordnung aber immer aufs Neue eingefordert wird. Eine zweite Dimension radikaldemokratischen Denkens besteht darin, Demokratie in ihrer Unmäßigkeit zu denken. Dabei hat das Unmäßige zwei Aspekte, die sich bereits in dem eben Dargelegten andeuten. Es zeigt sich zum einen darin, dass die Demokratie, weil und insofern sie nicht ihrer jeweiligen institutionellen Struktur sich in dieser erschöpft, eben nicht genau vermessen werden kann. Wir können nicht genau sagen, was sind die Grenzen des Demokratischen. Es fehlt also das rechte Maß und es fehlt auch der fixierte Messpunkt zur genaueren Bestimmung des Demokratischen. Es gibt keinen arithmetischen Wert und keine geometrische Anordnung, den beziehungsweise die man als demokratisch in einem völlig unwidersprochenen Sinn wird behaupten können. Das gilt für demokratisch genannte institutionelle Arrangements ebenso wie für den Begriff der Demokratie selbst, worauf der Philosoph Jacques Derrida immer wieder hinwies. So tut sich in der Bedeutung der Demokratie selbst ein Mangel auf, ein leerer Ort, was dazu führt, dass Demokratie niemals eigentlich das ist, wie es Derrida formuliert, was sie ist, niemals sie selbst. Mit Derrida lässt sich auch ein zweiter Aspekt der Unmäßigkeit auf den Punkt bringen. Demokratie ist nämlich niemals saturiert. Sie ist unmäßig, weil ihr Versprechen ein unendliches Versprechen ist, sie aber gleichzeitig unfähig ist, es einzuhalten. Das demokratische Versprechen ist also ein paradoxes Versprechen, weil es ein unbedingtes und gleichzeitig uneinlösbares Versprechen ist. Unbedingt ist es, weil sich mit dem Namen der Demokratie die gemeinsame Selbstregierung aller als Freie und Gleiche verbindet. Uneinlösbar bleibt das Versprechen, weil die Demokratie in ihrem Kratein, also im zweiten Teil, was griechisch so viel heißt wie herrschen, eben auch eine Regierung einiger über viele bleibt. Das Versprechen der Demokratie darf freilich nicht so gelesen werden, als ob es im Begriff oder in der Demokratie selbst verankert wäre, quasi metaphysisch. Es gleicht vielmehr einer historisch gewordenen Konstellation, die jedoch zu einem unbedingten, unausweichlichen Referenzpunkt hier und heute geworden ist, in unseren Gesellschaften, gleich etwa dem Kantschen Geschichtszeichen, welches, wie Kant schreibt, sich nicht mehr vergisst. Aus der Kenntnis des demokratischen Versprechens resultieren dann zwar Momente der Unterbrechung, in denen der sogenannte Teil ohne Anteil für sich einen Platz innerhalb der Regierung der Freien und Gleichen reklamiert. Aber diese Momente ereignen sich eben auch in institutionalisierten Demokratien stets im Angesicht von real existierender Oligarchie, die zwar vielleicht erschüttert und verschoben werden kann, deren Strukturmerkmal aber ist und bleibt, nicht aufgehoben werden kann, differenziert zu sein und eine ungleiche Verteilung mit sich zu bringen. Dass wir mit oligarchischen Strukturen stets und mit ihrer völligen Beseitigung nie rechnen dürfen, heißt im Übrigen natürlich nicht, dass nicht bestimmte Herrschaftsstrukturen geändert werden können und auch regelmäßig geändert werden. Dadurch können wohlmeinendere und auch weniger wohlmeinende Ordnungen entstehen. Insofern stellt uns die Tatsache der Unaufhebbarkeit, der Ungleichheit und des Ausschlusses oder auch der Herrschaft gerade nicht vor das Problem, dass mit dem Bewusstsein, dass das demokratische Versprechen letztlich uneinlösbar ist, zugleich die Motivation zur Veränderung verloren ginge. Das Gegenteil ist der Fall. Weil es unbedingt gilt, drängt es stets aufs Neue, auf seine Einlösung. Damit komme ich zum dritten Punkt, die Unbegründbarkeit der Demokratie. Wenn ich von Unbegründbarkeit spreche, so soll das nicht heißen, dass sich Gründe für sie nicht angeben ließen, die in bestimmten historischen und sozialen Kontexten, als etwa hier und heute, als überzeugende, vielleicht sogar als unabweisbare Gründe zählen. Und noch weniger soll es heißen, dass Prozesse der Deliberation und des Gebens von Gründen in demokratischen Auseinandersetzungen keine Rolle spielen würden oder sollten. Vielmehr bedeutet es zweierlei. Erstens werden diese Gründe stets verortete, eben historisch und sozial geltende Gründe sein, die sich auf eine spezifische demokratische Ordnung beziehen. Die Unmäßigkeit der Demokratie bedingt es aber, dass diese Gründe nie für sich bereits genügen, stets nach Ergänzung rufen, um auf demokratische Praxis, die sich ja von Tag zu Tag neu ereignet, reagieren zu können. So lassen sich zum Beispiel keine unschlagbaren Gründe dafür angeben, wie die drei im Moment geläufigsten Modi demokratischer Praxis, nämlich die liberal institutionalisierte, die populistisch mobilisierende und die pluralistisch assoziative in verschiedenen kleinen Gruppen, im Idealfall miteinander anzuordnen sind. Vielmehr sind wir, und damit bin ich beim zweiten Punkt bezüglich der Unbegründbarkeit, auf immer neue, umsichtige demokratische Praxis verwiesen, die darauf bauen muss, Argumente auszutauschen, bei der aber das Gründegeben alleine nicht ausreichen wird, um eine verlässliche Demokratie zu begründen und zu gründen. Demokratische Gründungsakte und auch demokratische Erneuerungsbewegungen sind nie allein deshalb erfolgreich, weil die handelnden Akteure für sie gute Gründe angeben können. Nein, Demokratie muss stets aufs Neue praktisch erstritten werden und sich in der Praxis verkörpern und bewähren. Damit geht noch ein weiterer Punkt einher. Demokratische Wahrheit oder, um den Anspruch niedriger zu hängen, demokratisches Wissen kann nicht allein aus dem reinen Resonieren entstehen. Es zu erlangen erfordert Praxis, und zwar Praxis in der konstituierten Ordnung, wie Praxis an den Rändern und auch vielleicht im Konflikt mit dieser Ordnung, weil sich nur so Wissen über die Macht der vielen und darüber, was sie konkret bewerkstelligen können und was auch nicht, etablieren lässt. Wie eine demokratische Praxis im Einzelfall organisiert wird oder auch organisiert werden sollte, ist von meiner Warte aus, das heißt der Warte des politischen Theoretikers aus, kaum zu bestimmen, auch wenn die politische Theorie ein Reservoir möglicher politischer Praxen und auch ein Archiv für Begründungen von solchen Praxen bereithält. Zugleich gilt aber, dass bestimmte Erfahrungswerte für einzelne Elemente sprechen werden, zum Beispiel für konstitutionell abgesicherte Grundwerte auf Freiheit und Gleichheit. Doch wie diese Praxis fortentwickelt wird, wie diese Rechte fortentwickelt werden und welche institutionellen Formen dann aus einer gemeinsamen Praxis jeweils hervorgebracht werden, kann eben nur in der gemeinsamen Praxis selbst erstritten werden. Auch das ist ein Element von radikaler Demokratie, dass sie nämlich nur sich selbst immer aufs Neue begründen kann. Sie haben keinen Grund, von wo aus sie schöpfen können. Sie müssen das selbst immer wieder tun. Und das entspricht dann dem, was James Tully, ein kanadischer Kollege, genannt hat, als die Freiheit des Bürgers, um seine Demokratie jederzeit streiten zu können. Vielleicht könnte man diese Überlegungen zu den Elementen einer radikalen Theorie der Demokratie nun so resümieren. Demokratietheorien werden radikal genannt, weil und insofern sie auf die Radix, das lateinische Wort für Wurzel, also die Wurzel der Demokratie blicken, allerdings auf bestimmte, nämlich auf dekonstruktive Weise. Es geht der radikalen Demokratietheorie nicht darum zu bestimmen, was diese Wurzel genau ist, was Demokratie im eigentlichen Sinne heißt. Vielmehr geht es um die Entwurzelung vermeintlicher Sicherheiten des Wissens um die Demokratie. Die Erkenntnis, dass Demokratie letztlich nichts anderes ist als ein Name für die Grundlosigkeit und die unüberwindbare Vorläufigkeit unseres politischen Zusammenlebens, führt dabei zu dem einzig möglichen Grund, der aber ein flüchtiger Grund ist und damit vielleicht letztlich keiner, auf den man sich einfach so stellen kann, und zwar zur konfliktbehafteten Praxis eben genau dieses Zusammenlebens, die allein Konstituierung, Instituierung und auch Wandel von politischen Ordnungen bewirken kann. Weil nun, und jetzt nähere ich mich diesem Argument zur direkten Demokratie allmählich an, also nächster Teil, weil aus radikaldemokratischer Perspektive Demokratie als der Ort erscheint, in dem zum einen die Grundlosigkeit der Politik deutlich wird und an dem zum anderen allein die gemeinsame Praxis den stets fragilen Grund neu legen kann, kann es kaum überraschen, wenn radikale Demokratietheorien skeptisch gegenüber manchen Spielarten der sogenannten deliberativen Demokratietheorie sind. Das ist jetzt wieder ein Fachbegriff, deswegen will ich ihn kurz erläutern. Der Kern der deliberativen Demokratietheorie oder den Kern der deliberativen Demokratietheorie stellt der öffentliche Vernunftgebrauch dar. Das heißt, dass letztlich im Kern darüber nachgedacht wird, welche Politikergebnisse sind vernünftig, aber noch mehr darüber nachgedacht, wie müssen die Verfahren organisiert sein, sodass dass die Ergebnisse der Verfahren das, was Habermas die Vermutung der Vernunft nennt, für sich haben. Problematisch wird dies aus einer radikaldemokratischen Perspektive dann allerdings, wenn sich der öffentliche Vernunftgebrauch auf den Austausch von Experten und auf vermeintlich beste alternativlose Lösungen einschränkt. Der Impuls eines solchen theoretischen Arguments ist natürlich zuallererst ein antipopulistischer. So argumentiert etwa der amerikanische Demokratietheoretiker Philip Pettit, dass vernünftige Prozeduren, die das gemeinsame Nachdenken, also das Deliberieren von nicht gewählten Expertengremien anleiten, dass genau das verhindern könnte, dass sich, wie er es nennt, Popular Passion, Aspirational Morality and Sectional Interest Bahn brechen. Gerade für hochpolitisierte Gegenstände ließen sich so durch rationales Argumentieren bessere Lösungen finden als in plebiszitären Verfahren. Demokratische Kontrolle wäre in diesen Fällen im Wesentlichen auf die Herausforderung der Ergebnisse, die Kontestation in Gerichten und vielleicht auch vor Ombudsleuten reduziert. Aus der Perspektive einer radikalen Demokratietheorie sind solche Überlegungen natürlich kaum weniger als skandalös. Sie sind es, weil sie genau das verunmöglichen, wovon Demokratie abhängt, nämlich demokratische Praxis, und weil sie stattdessen das propagieren, was zu Unordnung, Unmäßigkeit und Unbegründbarkeit gleichermaßen im Widerspruch steht. Das ist nämlich erstens eine beste Ordnung des Gemeinwesens bzw. beste Verfahren für das Gemeinwesen gibt, dass wir zweitens ein bestes Wissen in den Angelegenheiten der Politik generieren und folglich beste Lösungen behaupten können und dass wir dies drittens nicht im Raum der vielen, sondern im konstitutiv ausschließenden Raum der wenigen tun könnten. Die Kritik an Positionen wie derjenigen Pettits ist freilich nicht neu. Sie wird bereits seit den Kritiken an Platons Idee der Philosophenherrschaft vorgebracht. Letztlich geht es darum, im Namen eines guten oder besseren, eines irgendwie wahreren Politikergebnisses die Gleichheit der Teilhabe am politischen Prozess einzuschränken. Allerdings geht es nicht einfach um die Eingrenzung des Personenkreises, sondern damit auch und vor allem um die Begrenzung des Feldes möglicher Entscheidungen auf jene, die aus der Sicht der, wie es bei Platon heißt, Weisen als Vernünftige gelten können. Es war Hannah Arendt, die ein zweites Mal hier auftaucht, die das Problematische an der Vorstellung, dass Wahrheit in politischen Angelegenheiten Vorrang vor dem gemeinsamen Handeln der Gleichen haben sollte, besonders prägnant auf den Punkt gebracht hat. Sie nimmt zunächst Leibniz' Unterscheidung von Vernunft, Wahrheit und Tatsachenwahrheit auf. Ich muss einen kleinen Exkurs machen, sonst versteht man das Argument nicht. Wobei Erstere, das heißt die Vernunftwahrheit, auf stringente Denksysteme verweist. Das heißt, wenn ich das denke, muss ich auch das denken. und die sind dann meistens wissenschaftlicher oder philosophischer Art, während zweitere, nämlich die Tatsachenwahrheiten, sich auf Wahrheiten am tatsächlichen Geschehen beziehen. Vernunftwahrheiten erscheinen der politischen Theoretikerin als weitgehend ungefährlich, und zwar deshalb, weil sie, sobald sie in den Raum der Politik eintreten, üblicherweise nur noch als bloße Meinungen gelten. Tatsachenwahrheiten hingegen stellen für Arendt ein Problem dar, weil sie in ihrem Anspruch auf zwingende Gültigkeit als Konkurrenten im Machtkampf gelten können, ja sogar despotisch erscheinen können. Die Schwierigkeit, so Arendt, liegt daran, dass die Tatsachenwahrheit wie alle Wahrheiten einen Gültigkeitsanspruch stellt, der jede Debatte ausschließt. Und die Diskussion, der Austausch und der Streit der Meinungen macht das Allgemeine, das eigentliche Wesen allen politischen Lebens aus. Die Formen des Denkens und der Mitteilung, die als Wahrheit gelten, werden im politischen Raum notwendigerweise herrschsüchtig. Sie ziehen anderer Leute Meinungen nicht in Betracht, aber in allen Überlegungen das, was andere denken und meinen, mit zu berücksichtigen, ist das Zeichen des politischen Denkens. Die politische Meinungsbildung ist also konstitutiv auf den Austausch mit dem anderen angewiesen, die Wahrheit hingegen nicht. Die Wahrheit, sich auf die Position der Wahrheit zu begeben, schließt aus, dass ich mit dem anderen weiter diskutieren muss. Nun sieht es Arendt einerseits als großes Problem an, wenn historische Tatsachenwahrheiten verfälscht werden. Das öffnet so das Fass Fake News. Und zwar, weil die Politik ihre Grenze dort findet, wo die Menschen durch ihr Handeln das Geschehen nicht mehr verändern können. Also wenn wir in die Vergangenheit blicken. Andererseits geht es, wenn sich Menschen in der Politik die Wirklichkeit begreiflich machen wollen, eben nicht um reine Fakten, sondern darum, plausible Geschichten zu erzählen über das, was wahrscheinlich passieren wird. Entscheidend ist also die zeitliche Orientierung. Dem politischen Handeln geht es darum, wie es weitergehen soll. Es ist zukunftsorientiert und dabei spielen Tatsachen keine notwendige Rolle, weil es eben in der Zukunft, wie wir alle wissen, immer auch anders kommen kann. Hierbei haben Tatsachenwahrheit eine andere Relevanz, als wenn es um historische Tatsachen geht. Historische Tatsachenwahrheiten sind nur negativ, also im Modus der Lüge, politisch relevant, wenn wir Arendt glauben. Weil sie als solche eine neue Form des Handelns und einen neuen spezifischen Neubeginn ermöglichen können. Arendts Argumentation über die Problematik von Tatsachenwahrheiten in der Politik lässt sich gut zusammendenken mit dem radikaldemokratischen Argument, wonach Demokratie die Grundlosigkeit aller politischen Herrschaft zeigt. Eine Grundlosigkeit, welche allein durch Praxis immer wieder aufs Neue zu überbrücken ist. Wenn in Demokratien nun politische Wahrheit produziert wird, dann vor diesem Hintergrund als unsichere, als umstrittene und als stets vorläufige Wahrheit. Die Idee einer elitären, deliberativen Theorie, wonach ungewählte Expertengremien beste Lösungen garantieren und damit die Erkenntnis der Wahrheit in politischen Fragen beziehungsweise hinsichtlich des Gemeinwohls für sich beanspruchen dürfen, steht zu beiden Positionen in deutlichem Kontrast. Aber in der Allgemeinheit dieser Kritik scheinen mir drei wichtige Aspekte noch unterbeleuchtet zu sein. Erstens kann man aus der Argumentation Philipp Pettits doch etwas lernen, und zwar, dass es nicht allein und vielleicht nicht einmal primär die Demokratie per se ist, deren wissensbezogene, das heißt epistemische oder wahrheitsgenerierende Qualität umstritten ist. Es sind vielmehr immer spezifische demokratische Prozeduren, denen diese Qualität, Wissen generieren zu können, Wahrheit generieren zu können, zu oder abgesprochen wird. Pettit etwa spricht sein epistemisches Vertrauen Verfahren rationale Deliberation durch Experten aus, plebiszitär-demokratischen Verfahren hingegen spricht er es ab, weil dort nur Leidenschaften und Interessen zum Zug kämen. Zweitens kann man erkennen, dass die epistemische Qualität verschiedener Verfahren nicht einfach so gegeben ist vom Himmelfeld, sondern zugeschrieben werden muss, und zwar ihrerseits in einem gemeinschaftlichen Prozess. Auch hier gilt, weil kein Verfahren natürlicherweise diese Qualitäten einfach hat, kann nur die demokratische Praxis nämlich in diesem Fall die Zuschreibungspraxis, das Verfahren, das Verhältnis verschiedener Verfahren klären. Drittens gibt es in vielen Beiträgen zum Verhältnis von Demokratie und Wahrheit einen überraschenden blinden Fleck, der aus radikaldemokratischer Perspektive besonders auffällig wird. Stellt man nämlich die Frage, worüber demokratische Verfahren Wahrheit produzieren, so zeigen sich im Wesentlichen drei Optionen in der Literatur. Wahrheit über den Kontext des Entscheidens, das sind in etwa Arendts historische Tatsachenwahrheiten. Dann Wahrheit im Sinne bester Lösungen oder im Sinne von bester Lösung von Problemen oder im Sinne des öffentlichen Interesses. Oder Wahrheit in Bezug auf die gültigen Normen, an denen wir uns orientieren sollten. Die zweite und die dritte Option, also die Produktion von Lösungen und von Normen, könnten wir als eine Wahrheit betreffs dessen verstehen, was in der Politikwissenschaft üblicherweise als politisches Output bezeichnet wird. Also das, was das Ergebnis des Politikprozesses darstellt. Was hingegen völlig aus dem Blick gerät, ist die Wahrheit in Bezug auf das demokratische Input. Also den politischen Willen des Volkes bzw. des Willensbildungsprozesses. In anderen Worten, unterschiedlichen demokratischen Verfahren wird unterschiedliches Potenzial zugeschrieben, den tatsächlichen Willen, den tatsächlichen demokratischen gemeinschaftlichen Willen abzubilden. Dies ließe sich nun an verschiedenen Verfahren nachzeichnen, direkten wie repräsentativen, deliberativen Verfahren wie jenen des unmittelbaren Handelns, der sogenannten Direct Action, also Demonstrationen und so weiter und so fort. Ich will mich hier aber, wie eingangs schon angekündigt, auf die Verfahren der direkten Demokratie konzentrieren, vor allem, weil hier die Problematik der Produktion von Wahrheit über das demokratische Input besonders deutlich zum Tragen kommt. Weil die elitäre deliberative Theorie Pettits explizit einen Gegensatz zwischen rationaler Deliberation und plebiszitärer Demokratie entwickelt, könnte man nun vermuten, dass sich die radikale Demokratietheorie zur Verteidigung derselben aufgerufen fühlt, also der plebiszitären Demokratie. Und doch gibt es nur sehr wenige Denker. Eigentlich fällt mir tatsächlich nur einer ein, und das ist der Argentinier Ernesto Laclau, die das plebiszitäre oder populistische im Kontext radikaldemokratischen Denkens positionieren. Wenn das passiert, dann aber, wie oben bereits erwähnt, verbunden mit dem Hinweis, dass die Radikalität der Demokratie genau darin besteht, dass sie die Spannung zwischen liberal-konstitutionellen, popular-plebiszitären und plural-assoziativen Elementen niemals auflösen kann, sondern dass eine Demokratie diese Elemente immer und immer wieder aufs Neue zueinander ins Verhältnis setzen muss. Andere aus der Demokratietheorie plädieren sogar dafür, die Frage nach der Legalität aller Formen der direkten und nicht repräsentativen Demokratie ganz beiseite zu lassen. Diese Zurückhaltung in der Demokratietheorie kommt vielleicht nicht allzu überraschend, ist doch die direkte Demokratie ganz wesentlich in die demokratische Ordnung eingebunden, insofern sie als Verfahren konstitutionell oder wenigstens, wenn es um die Verabschiedung von Verfassungen geht, präkonstitutionell verankert sein muss. Dennoch haben direktdemokratische Verfahren viele Aspekte, also dennoch, obwohl die radikaldemokratischen Theoretikerinnen und Theoretiker sich wenig affirmativ darauf beziehen, haben sie natürlich viele Elemente, die sie aus radikaldemokratischer Perspektive zunächst gewinnbringend erscheinen lassen. Sie sind nämlich zuallererst ein Unruheherd innerhalb von sich selbst oft fast systemisch regulierenden demokratischen Regierungssystemen, die vielleicht am deutlichsten in der Brexit-Entscheidung, wie es da zum Ausdruck kam. Sie zwingen die Akteure weiterhin in der konstitutionierten Ordnung dazu, die potenzielle Unordnung wenigstens immer mitzudenken, und sie erlauben es auch, die konstituierte Ordnung insgesamt oder in Teilen in Frage zu stellen, sofern sie sich auf Verfassungsänderungen beziehen. Der markanteste Fall in dieser Hinsicht in Deutschland war vermutlich die plebiszitär verfügte Abschaffung der zweiten Kammer eines Landes, und das war in Bayern 1998 die Abschaffung des Senats per Plebiszit. Plebiszite bringen zudem eine gegen Elitenkartelle gerichtete politische Gleichheit stärker in Anschlag, als dies in repräsentativen Modellen oft der Fall ist. Und schließlich stellen Sie Verfahren dar, die auf ganz andere, regelmäßigere und oft intensivere Weise die Information über und die Teilhabe an der politischen Praxis ermöglicht, als dies etwa Wahlen tun. Soweit also zur Nähe zwischen plebiszitärer und radikal gedachter Demokratie. Doch, wie so oft in der Wissenschaft, es gibt noch eine andere Seite der Medaille. Und diese Seite hat mit dem eben erwähnten wahrheitsgenerierenden Potenzial von Volksinitiativen und Plebisziten zu tun. Demokratische Verfahren sind, das sollte klar geworden sein, nie einfach nur Verfahren. Sie generieren auch unter Beteiligten wie unter Beobachtern ein spezifisches Wissen beziehungsweise eine bestimmte verortete Form von Wahrheit. Politische Verfahren sind also auch immer Orte kognitiver Produktion. Dabei gibt es aber unterschiedliche Schwerpunkte. Während das elitär-deliberative Modell Pettits darauf abhebt, das beste Wissen hinsichtlich der Lösung von kollektiven Problemen zu liefern, also eine Art Wahrheit, das Output betreffend, schreiben sich die Verfechter direktdemokratischer Verfahren auf die Fahne, der Wahrheit im Input-Sinne näher zu kommen. In den Worten des Vereins Mehr Demokratie soll die direkte Demokratie den politischen Willen bzw. den Bürgerwillen oder Volkswillen genauer abbilden. Die Ergebnisse von Referenten gelten damit als bestmögliche Annäherung an den eigentlichen Volkswillen, der durch repräsentative Elemente oft verzerrt oder kompromittiert würde. Doch die Wahrheitsproduktion bezieht sich keineswegs allein auf das Wissen hinsichtlich von Mehrheitsmeinungen, die einzelne Sachfragen betreffen. Das direktdemokratische Verfahren ruft als solches ein ganzes Dispositiv auf, allen voran die Idee, dass es so etwas wie den einen Volkswillen gibt und nicht zuletzt die Vorstellung, dass das Volk in irgendeinem substanziellen Sinne, wenigstens nämlich als Volk derjenigen, die abstimmen oder abstimmen dürfen, Bestand hat. Aus einer radikaldemokratischen Perspektive besteht das Problem bei der plebiszitären Produktion von Wahrheit in politischen Sachfragen darin, dass sie üblicherweise nur extrem schwer und mit einem sehr langen Zeithorizont wieder in Frage gestellt werden können. Die Grundlosigkeit der Demokratie lässt sich nämlich, freilich eingeschränkt auf eine Sachfrage, gut dadurch überspielen, dass Plebiszite ein vermeintlich unhintergehbares Fundament legen, einen klaren, transparenten Willen des Volkes. Entscheidungen in Frage zu stellen, bei denen ist bei anderen demokratischen Modi, etwa bei dem der Repräsentation, grundsätzlich viel einfacher, weil sich nämlich immer behaupten lässt, dass Entscheidungen im Namen anderer fehlbar sind. Ähnliches gilt für die Herstellung des Volkswillens oder die Präsentation des Volkswillens im Zuge von Demonstrationen oder anderer direkter Aktionen. Auch hier lässt sich sehr leicht anzweifeln, dass jeweils tatsächlich der Wille des Volkes umgesetzt wurde oder präsentiert wird. Diese niedrigere Legitimität erscheint aus radikaldemokratischer Perspektive in paradoxer Umkehrung als höhere Legitimität, weil sie es nämlich erschwert, den Raum der Demokratie zu schließen und gegen neue Brüche zu immunisieren. Die kognitive Herstellung des Volkes und seines Willens wiederum produziert einen fundamentalen Bestandteil der demokratischen Ordnung in stark naturalisierender Form. Natürlich wird es sich so verhalten, dass alle demokratischen Verfahren das Volk und seinen Willen irgendwie produzieren müssen. Sei es die Wahl oder auch die parlamentarische Debatte. Nicht umsonst sprechen Politikerinnen und Politiker gerne von die Menschen wollen, das Volk will. Doch das Wissen, das wir um die direkte Demokratie herum aufgebaut haben, legt uns nahe, das Volk hier als unmittelbar eben direkt Anwesendes zu verstehen. Zu diesem Wissen von der direkten Demokratie gehört deshalb auch, dass plebiszitäre Entscheidungen enorm hohe Legitimität genießen. Genau deshalb ist die Produktion demokratischer Wahrheit hier ja so überzeugend. Allerdings muss uns das skeptisch machen. Radikale Demokraten müssen das besonders legitime Verfahren wenigstens nachdenklich betrachten, und zwar deshalb, weil es Sprecherpositionen ermöglicht, vor denen aus die Kenntnis des besten demokratischen Weges sich auf solche Weise behaupten lässt, dass Widerspruch gänzlich delegitimiert wird, das heißt letztlich eine Situation der Alternativlosigkeit entsteht. Wenn das so ist, dann ist ein Mehr an Demokratie im Sinne eines Mehr an plebiszitärer Demokratie am Ende aber ein Weniger an Demokratie. Dies ist ausdrücklich nicht als Plädoyer gegen Elemente plebiszitärer Demokratie im ganzen Sinne zu verstehen, aber doch als vorsichtige Überlegung, diese Verfahren nicht zu überfrachten mit Wahrheitserwartungen, die das demokratische Bestreben letztlich gegen sich selbst richten können, sondern immer zu bedenken, dass direktdemokratische Entscheidungen eben auch reversible, das heißt umkehrbare Entscheidungen sind. Ich komme damit zum Schluss. Ich habe angefangen mit der Krise der Demokratie und diese Krise der Demokratie lässt sich in unserer Zeit gut verbinden mit der Debatte um den Populismus. Und der Populismus oder die Populismen fordern ja sehr gerne ein Mehr an direkter Demokratie mit all den Problemen, die ich gerade aufgezeichnet habe. Zum Schluss möchte ich nun nochmal auf den Begriff des demokratischen Versprechens eingehen und dies vom populistischen Versprechen, das sich ja oft mit umfassenden plebiszitären Vorstellungen verknüpft, unterscheiden. Das demokratische Versprechen im radikaldemokratischen Sinn verweist zusammengefasst darauf, dass es möglich ist, eine gegebene Ordnung mit einer gegebenen Aufteilung gesellschaftlicher Werte immer aufs Neue in Frage zu stellen, und zwar auf unterschiedlichste Weise in ökonomischer, politischer wie in epistemischer Hinsicht. Und bei der Neukonstituierung als Freier und Gleicher wiederum mitzuwirken. Immer im Wissen darum, dass es inkomplett sein wird. Im Hintergrund des demokratischen Versprechens liegt damit nicht nur die Kritik an einer bestimmten Ordnung, sondern jeder Ordnung, insofern diese Ordnung Herrschaft impliziert. Auch in liberalen Demokratien ist und bleibt die de facto stets oligarchische Herrschaft jeder Art ein Skandalon. Auch wenn die grundsätzliche Unausweichlichkeit dieses Zustands anerkannt werden muss, so ist doch jede spezifische Herrschaftsordnung kritikwürdig, auch jene, die aus einem vermeintlich einheitlichen, plebiszitär bestimmten Volkswillen herrührt. Wenn sich Kritik am demokratischen Versprechen orientiert, so wird sie somit immer auf allgemeine Weise zur Herrschaftskritik werden. Das populistische Versprechen funktioniert hier ganz anders. Es verlangt zwar auch nach der Rekonstituierung einer Ordnung oder wenigstens nach der Neuformierung einer konkreten Politik, die diese Ordnung zu einem bestimmten Zeitpunkt kennzeichnet. Doch es folgt dabei zum einen keiner pluralistischen Struktur, sondern einer dualistischen, wonach es allein die Position einer vermeintlich einheitlichen, vermeintlich korrupten Elite und ihrer verblendeten Anhänger oder die des mobilisierten Volkes und seiner Führer gibt. Populisten geht es nicht darum, im Angesicht allgemeiner Unsicherheit immer etwas Neues in Sachen Gleichheit auszuprobieren, sondern sie haben sehr konkrete Vorstellungen von einer besten Ordnung, die nach der Überwindung der bisherigen Eliten Einzug halten wird. Und damit fehlt schließlich populistischen Bewegungen das Verständnis dafür, dass jede Herrschaftsordnung die Notwendigkeit der Kritik auf sich zieht. Das populistische Versprechen verbindet sich also nicht mit der Einsicht, dass für freie und gleiche Demokraten grundsätzlich jede Herrschaftsordnung kritikwürdig ist. Damit kann uns zwar die Orientierung am demokratischen Versprechen gegen die Versuchung autoritärer Lösungen immunisieren, nicht aber, und hiermit will ich schließen, das populistische. Herzlichen Dank.
Im Vortrag fehlte vollständig der Aspekt der Akzeptanz. Das war also alles sehr politiktheoretisch, aber mich würde interessieren, Politik, auch Demokratie lebt ja von der Akzeptanz der Regierten und der Aspekt erschien gar nicht. Was hat Sie bewogen, das völlig auszublenden?
Also ich würde gar nicht sagen, dass der Aspekt der Akzeptanz gefehlt hat. Der Begriff ist vielleicht als solcher nicht gefallen. Aber ich habe ja darauf hingewiesen, dass jede Entscheidung und jede institutionelle Anordnung in Demokratien grundsätzlich kritisierbar sein muss. Und insofern steht die Frage der Akzeptanz auf der Tagesordnung aus einer radikaldemokratischen Perspektive ist es gleichwohl so, dass wenn Akzeptanz vollkommen im Vordergrund steht, läuft irgendwas falsch in Demokratien. Zu Demokratien gehört der Streit und genau das Entziehen von Akzeptanz. Das kann nicht unendlich weit gehen, das ist schon richtig. Ja? Aber das ist dieses, dass wir politische Eliten kritisieren, ist Standard, muss in Demokratien so sein. Ja? Wenn wir die alle immer nur akzeptieren würden und alles gut fänden, dann wären wir nicht mehr in der Demokratie. Insofern ist genau mit dieser Frage der Kritikwürdigkeit von Herrschaft das Spiel von Akzeptanz und oder sagen wir mal von Legitimierung und dem Entziehen von Legitimation ist damit angesprochen. Also wollte ich jedenfalls angesprochen haben.
Ja, hallo, mir sind ein paar Sachen nicht ganz klar geworden. Und zwar haben Sie gesagt, dass Demokratie niemals sie selbst ist oder niemals ganz sie selbst ist und dass sie nie einlösen kann, was sie verspricht und dass Demokratie auch nie richtig begründbar ist. Aber mir ist es nicht ganz klar geworden, warum.
Naja, es ist letztlich eine empirische Aussage. Wir erfahren ja tagtäglich, wenn wir uns demokratische Diskurse anschauen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das ist nicht demokratisch, das ist noch nicht demokratisch, so funktioniert Demokratie nicht. Daran können Sie erkennen, dass sich mit dem Etikett der Demokratie und auch mit den Praxen der Demokratie, so wie wir sie tagtäglich erfahren, wie wir sie leben, wie sie uns vielleicht eher durch demokratisch eingesetzte Verwaltungen oder Polizeien begegnen, aber natürlich auch im Umgang mit Politikerinnen und Politikern, dass da sehr viele von uns aus guten Gründen nicht zufrieden sind und sagen, das ist nicht demokratisch. Dass wir so gegängelt werden, dass ich hier nicht mitbestimmen kann und so weiter und so fort. Dass das so ist, ist ein Verweis darauf, dass das Label der Demokratie einerseits ein Versprechen in sich trägt, aber andererseits im Alltag eben nie völlig eingehalten werden kann. Ja, dass es diesen Protest gibt, aber der Protest, der darauf verweist, eben nicht nur, das ist Quatsch, das funktioniert alles nicht, sondern das ist nicht demokratisch, dass genau darauf verwiesen wird. Ist das jetzt ein bisschen klarer geworden? Der Kern des demokratischen Versprechens ist, dass wir uns als Freie und Gleiche selbst die Regeln auferlegen, nach denen wir leben wollen. Das heißt, als Freie und Gleiche selbst regieren. Und de facto wissen wir alle, dass das so nicht funktioniert. Wir sind nicht alle Angela Merkel, wir sind nicht alle im Kabinett. Das wäre auch eine Vorstellung, die kaum zu realisieren ist. Also de facto präsentieren sich Demokratien immer in oligarchischer Form. De facto regieren uns weniger und es regieren uns auch natürlich nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern Wirtschaftsbosse, sofern wir gläubig sind, vielleicht religiöse Eliten und so weiter und so fort. Wissenseliten, wie das Wissen produziert wird, hat ja auch einen regierenden Einfluss auf uns. Ja? Dass es da Widerstand dagegen gibt, der sich sehr regelmäßig in unseren Gesellschaften auf den Gegenstand der Demokratie, auf den Referenzpunkt der Demokratie bezieht und den Verweis mit sich bringt, ich werde hier nicht als gleicher Freier anerkannt. Ich kann hier nicht genauso mitmachen, wie ich das will. Das, was hier entschieden wird, wird mir nicht gerecht, berührt mich in meiner individuellen Autonomie. Das ist der Kern des demokratischen Versprechens, das immer wieder uns dazu bringt, zu protestieren, das immer wieder neue Gruppen dazu bringt, aktuelle Verteilungen von materiellem Wohlstand, aber natürlich auch von Macht, von Teilhabe und so weiter in Frage zu stellen. Und das können wir alltäglich sehen. Und das ist sozusagen das, was die Dynamik von Demokratie ausmacht. Das ist das, was dieses Versprechen, was uns immer hinter sich herzieht, uns immer dazu bringt, sich an ihm zu orientieren, aber uns gleichzeitig immer aufs Neue enttäuscht. Weil eben die vollkommene Gleichheit und Freiheit für jedermann, wissen wir alle, ist nicht gegeben. Ja, und war auch noch nie gegeben in Demokratien. Daraus lässt sich schließen, dass sie höchstwahrscheinlich auch nie gegeben sein wird. Das heißt aber nicht, dass wir nicht konkrete Herrschaftsverhältnisse, konkrete Unterwerfungsverhältnisse, konkretes Missverhalten von Behörden, konkrete Übergriffe durch politische Eliten, durch die Polizei und so weiter, dass wir nicht dagegen angehen können.
Ja, Sie haben in Ihrem Vortrag ja schon einige interessante Namen genannt. Einer, der jetzt nicht gefallen ist, ist der von Chantal Mouffe. die sich ja auch als radikaldemokratische Theoretikerin versteht und gleichzeitig aber diesen Begriff des Populismus positiv besetzen möchte als einen neuen linken Populismus. Arbeiten Sie da einfach mit unterschiedlichen Populismusdefinitionen oder könnten Sie das nochmal ausführen vielleicht?
Ja, das ist eine sehr gute, wenn auch natürlich eine fachlich schon sehr klar verortete Frage. Also Chantal Mouffe ist eine der bekanntesten Demokratietheoretikerinnen, jetzt gegenwärtig, lehrt in London, ist auch viel in Wien unterwegs und so, taucht ganz oft auf, gibt große Interviews in deutschen Zeitungen und so und fordert da genau das, was Sie beschreiben, nämlich dass also sie fordert nicht grundsätzlich jede Art von Populismus, sondern sie sagt, angesichts der rechten Populismen müssen wir den linken Populismus dagegen mobilisieren. Das ist im Kern die Forderung. Ich glaube, dass sie auf dem Holzweg ist, um es sehr deutlich zu sagen. Ich denke, es gibt eine. Sie ist ja gleichzeitig jemand, die sich als radikale Demokratin positioniert. Und ich glaube, die beiden Forderungen gehen nicht zusammen. Und zwar deswegen, weil die populistische Struktur immer eine Verengung des politischen Feldes bedeutet. Und zwar entweder auf zwei Positionen, nämlich das Volk, whatever that means, das Volk ist immer ein konstruiertes und kein natürlich existierendes, gegen die Eliten, whatever that means. Ja, also auch das ist nicht so ganz klar. Aber diese dualistische Struktur ist typisch. Das ist, gilt auf jeden Fall für den Linkspopulismus, diese Struktur. Beim Rechtspopulismus sehen wir da noch einen Unterschied, weil da oft noch ein drittes dazukommt, nämlich die Vermutung, dass die Eliten im Bündnis sind mit irgendeiner ganz schwachen Gruppe, die man am besten wieder rausschmeißt. Ja? Also da haben wir vielleicht oft eher eine triadische Struktur. Aber es ist auf jeden Fall eine Zuspitzung auf zwei Positionen im Populismus. In einer radikaldemokratischen Position kann es nie darum gehen, um diese Zuspitzung, sondern immer um eine Öffnung des pluralistischen Feldes. Und wenn Chantal Mouffe ihre eigenen früheren Publikationen, jetzt bleibe ich mal ganz kurz in diesem wissenschaftlichen Feld, genau lesen würde, wüsste sie das auch. Weil sie nämlich, als sie Hegemony and Social Strategy 1985 zusammen mit Ernesto Laclau geschrieben hat, genau einen radikaldemokratischen Punkt macht, der zwei Logiken kennt. Einerseits zwar diese Zuspitzung auf zwei Camps, aber andererseits auch die Gegenlogik, nämlich die Zerstreuung von diesen Camps. Und sie hat sich mittlerweile auf einen reduziert und ist dadurch meines Erachtens sich nicht mehr dessen bewusst, dass es eine radikale Spannung gibt zwischen Populismus und radikaler Demokratie.
Ja, Sie haben ja angesprochen, dass sozusagen der radikalen Demokratie, der Diskurs immer offen bleiben muss, dass er nicht eingeschränkt werden kann. Wenn ich Jacques Rancière richtig lese, dann habe ich ihn so verstanden, dass es schon einschränkbar ist, nämlich gegenüber denjenigen, die sozusagen das universelle Prinzip der Gleichheit verleugnen. Und da würde mich Ihre Position interessieren, ob sozusagen die radikale Demokratie und der Diskurs des Demokratischen offen sein muss für alle Positionen, also auch diejenigen, die sozusagen sich gegen das Prinzip von Gleichheit und Freiheit richten.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde das tatsächlich eher als zwei entgegengerichtete Strömungen sehen und nicht als zwei Strömungen, die aus dem gleichen Camp kommen können. Also es gibt Argumente, die darauf hinauslaufen, eine ausschließende Ordnung beizubehalten oder zu verstärken. Und es gibt Argumente, die dazu führen, Ausschlüsse zu beseitigen. Das heißt, mit Rancière gesprochen, Argumente, die einem Teil ohne Anteil seinen Anteil ermöglichen. Ich weiß, es gibt diese Rancière'schen Passagen, wo er das sozusagen aus seinem Bereich der Politik oder des politischen Bruchs mit der polizeilichen Ordnung, jetzt wird es wieder hier sehr speziell, beschreibt. Für mich war das nie so eine ganz konsistente Beschreibung, wenn ich ehrlich bin, weil ich tatsächlich, ich sehe diese beiden Kräfte, eine radikal pluralistische, die aber auf dem Fundament der Gleichheit ihre Anforderungen macht. Also wir sind als Gleiche bestrebt, Gleichheit zu haben, in dem Wissen oder Gleichheit für uns einzufordern, in dem Wissen, dass es keine völlige Gleichheit geben muss und daraus resultiert eine pluralistische Forderung, ja, weil es immer neue Öffnungen geben muss für die Gleichheitsforderung und Pluralismus einschränkende Bewegungen auf der anderen Seite.
Wenn Freie und Gleiche entscheiden, dass sie nicht mehr frei und gleich sein wollen, theoretisch denkbar, praktisch erleben wir das. Und dann entscheiden wir,
Also, naja, das ist, die Frage ist jetzt auf einem ganz anderen Niveau. Nee, also ich meine jetzt nicht auf einem, nicht auf einem niedrigeren oder höheren, sondern ist einfach auf einer anderen Ebene sozusagen. Also, natürlich können wir uns, man kann sich alles vorstellen. Ja, auch, dass Menschen freiwillig sich in Unfreiheit begeben. Das kommt regelmäßig vor, das sehen wir schon in unseren kleinen sozialen Beziehungen, dass wir uns freiwillig in Unfreiheit begeben. Und wir sehen es natürlich auch politisch, immer wieder. Demokratie ist eine fragile Angelegenheit. Also da würde ich mit Arendt gehen. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns freiheitlich und das heißt demokratisch als frei und gleiche selbst regieren können. Das kann passieren. Dass das passieren kann, heißt aber nicht, dass das demokratische Versprechen verschwindet. Das heißt, dass es in Opposition geht. Das heißt, dass es nicht mehr vielleicht der regierende, das regierende Versprechen ist, sondern ein subalternes, also ein unterworfenes Versprechen. Ja? Aber ich glaube tatsächlich mit der Französischen Revolution, mit der amerikanischen und der Französischen Revolution und der Entwicklung der liberalen Demokratien im 20. Jahrhundert sind wir jedenfalls hier und heute. Das heißt jetzt nicht, dass das in 200 Jahren noch gilt. Das will ich ganz klar sagen. Ja? Also da bin ich ein historischer Denker. Aber wir sind in einer Situation, das meinte ich vorhin mit dem Verweis auf das Kantsche Geschichtszeichen, wo sich die Demokratie nicht vergisst. Das können wir daran sehen, dass selbst in autoritären Staaten es zu Aufständen kommt. Denken Sie an den Tahrirplatz, denken Sie an andere, an den tunesischen Aufstand, wo sich nicht alle Aufständische, aber relativ viele Aufständische und vor allem die im Alter der Studierenden, die hier so viel vor mir sitzen, genau auf dieses Dispositiv der Demokratie beziehen. Also auf das Versprechen, dass wir uns als Freie und Gleiche regieren. Und das meine ich damit, das wird nicht so einfach verschwinden, auch wenn es vielleicht nicht dominant ist. Das ist sozusagen eher so eine ideologiesoziologische Aussage.
Das wird aber bedeuten, dass die Aufstände, die wir heute oft als illegitim dann legitim werden, weil sie die einzigen sind, die das demokratische Versprechen noch aufrechterhalten. Damit würden wir aber einen interessanten Perspektivwechsel.
Es hängt jetzt davon ab, welchen Aufstand Sie genau meinen, aber natürlich. Ja, also ich meine, also historisch müssen wir uns klar sein. Das, was wir schätzen, sofern wir sie schätzen als liberale Demokratie, ist nicht dadurch zustande gekommen, dass irgendwelche Philosophen sich das ausgedacht haben und gut fanden. Ja? Da war verdammt viel Blut im Spiel, bis es soweit war. Das waren Abwehrbewegungen gegen den französischen und den englischen Monarchen, wenn Sie auf die USA gucken, wenn Sie auf Frankreich gucken. Das waren antikoloniale Kriege wie in Haiti und nochmal in den USA. Das war natürlich auch, das muss uns bewusst sein, die liberale Demokratie ist nur so weit gekommen im Kalten Krieg wie ihre Armeen. Punkt. Ja? Das ist nicht so, dass das jetzt einfach nur, weil wir gute Gründe dafür angeben können, dass es für uns den Wohlstand und auch das Gemeinwohl dem förderlich ist, wenn wir uns als Freie und Gleiche regieren. Das heißt nicht, dass allein diese guten Gründe schon ausreichen. Da gehört zum einen sicher eine gewisse Verteidigungsbereitschaft dazu und zum anderen die alltägliche Praxis. Wenn wir es nicht, in der Hinsicht bin ich Aristoteliker, wir müssen das tagtäglich einüben. Ja? Wenn wir es nicht tagtäglich einüben, die demokratische Praxis, dann geht sie uns verloren.
Okay, deswegen demokratische Praxis. Haben Sie noch da? Noch einen? Noch jemand? Irgendwann gerne. Okay. Ich komme nochmal auf diese Akzeptanz, die Frage, die habe ich falsch gestellt, das ist falsch angekommen. Ich meine, dass ich jetzt darauf, dass die Herrsch mit meinen Entscheidungen einverstanden sind. So war das nicht gemeint. Aber es gibt jetzt zwei Möglichkeiten von Akzeptanz. Einmal die Akzeptanz dessen, dass ich das System gut finde. Das sollte an sich bei allen so sein. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich alle Entscheidungen, die in diesem System getroffen werden, auch akzeptieren. Aber ich denke, das Ziel, vielleicht sehe ich das für mich anders, sollte doch sein, dass das System akzeptiert wird. Da ist meine Wahrnehmung, dass natürlich ein bisschen dickes System von allen.
allem sehr viel eher geneigt ist, akzeptiert zu werden, auch wenn die Mehrheit dann vielleicht entscheiden wird, die der Minderheit ganz besonders ausschließt, aber die Bereitschaft, einen auf gewissen Mittelwege zustande gekommene Entscheidung, Mehrheitsentscheidung zu akzeptieren, von denen, die der Minderheit sind, ist doch viel größer als die, wenn da irgendwelche Oligarchen von der heutigen Regierung sich was ausgedacht hat, was vielen Leuten nicht gefällt.
Richtig, das ist so. Das habe ich auch gesagt, dass die Legitimität einer solchen Entscheidung besonders hoch ist. Nur hört es da eben nicht auf. Wir müssen uns die Frage stellen, was heißt das langfristig? Wenn wir jetzt mal von der Fiktion ausgehen, dass wir jede politische Entscheidung, das wird ohnehin schwierig, sagen wir mal vielleicht jede bedeutende, also nicht, wenn es um irgendwelche Werftschließungen geht oder so, ohne dass ich jetzt was gegen Werftarbeiter sagen will, aber also große Fragen sozusagen, wenn wir die immer eine Volksentscheidung vorlegen. Das tut die Schweiz übrigens auch nicht, also das ist eine Fiktion. Ja. Wenn wir das täten, so hat das den Vorteil, dass wir tatsächlich die Legitimität erhöhen für diese Entscheidung. Zugleich hat es aber auch den Nachteil, dass aufgrund dieser hohen Legitimität diese Entscheidung extrem schwer reversibel ist. Das heißt, Sie müssen entweder wieder ein Plebiszit ansetzen, um sie reversibel zu machen, oder verdammt lange warten. Auch wenn Sie ein Plebiszit ansetzen, müssen Sie in den meisten Fällen mindestens 5 oder 6 Jahre warten, bis Sie ein Gegenplebiszit ansetzen. Also wir werden höchstwahrscheinlich kein Gegenplebiszit zum Brexit sehen. Ja, das wird nicht kommen. Wenn es nochmal einen Sinneswandel gibt, dann durch eine Parlamentswahl, wo Parteien gewinnen, die gegen den Brexit mobil machen. Und auch das halte ich für unwahrscheinlich. Aber also grundsätzlich ist das Problem eben, dass wir uns mit dem Legitimitätsspiel einerseits den Vorteil erhandeln, legitime Entscheidungen zu haben, wenn es nicht sogenannte starke Cleavages in der Gemeinschaft gibt. Darüber muss man sich auch bewusst sein. Wenn Sie Plebiszite haben, wo immer dieselben 49% verlieren und immer dieselben 51% gewinnen, dann wird das nicht zu einer Erhöhung der Legitimität beitragen. Das haben wir besonders dann, wenn eine Gesellschaft, sagen wir mal, ethnisch gespalten ist und die politischen Positionen sich entlang dieser Ethnien orientieren. Das ist nicht unbedingt in allen multiethnischen Gesellschaften so, in der Schweiz zum Beispiel sehr viel weniger als in anderen, aber das kann eben passieren. Und dann fliegt Ihnen da das Gemeinwesen natürlich früher oder später in der Luft, wenn Sie nicht verantwortungsvolle, repräsentative Elemente drin haben, die in der Lage sind, Kompromisse zu schließen, die in der Lage sind, auch mal längerfristig zu denken. Ich weiß, das kann man auch in Frage stellen, ob das die Repräsentanten ständig tun. Aber das Problem an dem Plebiszit ist eben, dass es ein komplexes, im Normalfall sehr komplexe Frage auf eine Ja-Nein-Frage reduziert. Und Sie können da nicht sagen, ja, wenn das so ist, dann sollten wir es so machen. Wenn es sich wie Option B verhält, machen wir es anders. Und das sind keine Fragen, die Sie bei Plebisziten gut stellen können. Ja. Und deswegen kann eben sein, dass so eine reduzierte Komplexität zwar hohe Akzeptanz hat in der Entscheidung, dass sie eben aber Probleme mit sich bringt, nicht mehr reversibel zu sein und auch der Komplexität nicht wirklich gerecht zu werden.